Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ernüchterung nach der Euro-Party an den Börsen. Der Euro-Kurs fällt schon wieder. Das gestrige Hilfspaket verschafft der EU nur eine Atempause, sagen Ökonomen. Was es langfristig braucht, sagt unser Mann in Brüssel. Und der österreichische Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel warnt, man dürfe den Euro und die europäische Idee auf keinen Fall aufgeben, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Außerdem in der Sendung: SP und Gewerkschaften reichen die Initiative für eine starke Post ein. Wegen der Aschewolke werden in Spanien 7 Flughäfen geschlossen. Und neuer Präsident der Philippinen wird höchstwahrscheinlich der Sohn von Ex-Präsidentin Corazon Aquino. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Christian Löscher.
Der EU-Ministerrat hat heute Ja gesagt zum Milliardenhilfspaket. Damit sind die Maßnahmen endgültig beschlossen. Die EU-Länder sollen demnach 500 Milliarden Euro beisteuern, der Internationale Währungsfonds weitere 250 Milliarden. Nun müssen aber noch die einzelnen Länder ihre Anteile bewilligen. In Deutschland hat die Regierung dem Beitrag von 123 Milliarden Euro zugestimmt, wie mehrere Agenturen übereinstimmend melden. Auch das deutsche Parlament muss noch über das Hilfspaket entscheiden. Bundestag und Bundesrat sollen das Geschäft in den nächsten Wochen beraten. An den europäischen Börsen ist es heute zu Korrekturen nach unten gekommen. Trotz des Hilfspakets von bis zu 750 Milliarden kommt der Euro weiter unter Druck, und zwar gegenüber dem Franken als auch gegenüber dem Dollar. Aktuell wird der Euro zu einem Franken 40,99 gehandelt, beziehungsweise zu einem Dollar 11,00. Auch die Aktienkurse sinken, nachdem sie gestern stark gestiegen waren. Experten vermuten, dass viele Anleger die Gewinne von gestern realisieren und ihre Wertpapiere verkaufen. Das führt dazu, dass die Kurse wieder sinken. Der SMI steht zurzeit bei 6.448 Punkten. Das ist ein Minus von 0,5%, und der Eurostoxx 50 sank um 2,3%. Er steht bei 2.696 Punkten. Die Schweizer Konsumenten erwarten, dass sich die Wirtschaftslage in den nächsten Monaten verbessert. Das zeigt der Index der Konsumentenstimmung. Er stieg auf plus 14 Punkte, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Vor einem halben Jahr hatte der Index noch bei minus 14 Punkten gelegen. Das SECO erhebt den Index vierteljährlich bei rund 1100 Haushalten. Die Gewerkschaften und die SP haben genügend Unterschriften für ihre Postinitiative gesammelt. Innerhalb 5 Monaten seien rund 120.000 Unterschriften zusammengekommen. Die Initianten kämpfen gegen eine vollständige Liberalisierung des Postmarkts. Verlangt wird, dass die Post auch in Zukunft ein flächendeckendes Filialnetz betreibt. Diese Filialen sollen mit Gewinnen von Postfinanz querfinanziert werden, verlangt die Volksinitiative. Außerdem müsse die Post das Monopol auf dem Versand von Briefen bis 50 Gramm behalten. Deutsche Beamte dürfen in der Schweiz Dokumente mutmaßlicher Steuerbetrüger einsehen. Gemäß dem Entscheid des Bundesstrafgerichts in Bellinzona muss Deutschland allerdings schriftlich garantieren, dass das Material nur verwendet wird, wenn die Schweiz definitiv Rechtshilfe gewährt. Im konkreten Fall ging es um Rechtshilfemaßnahmen der St. Galler Staatsanwaltschaft für Ermittler in Hamburg. Die Behörden in St. Gallen gewährten Deutschland Einsicht in die Dokumente, die nach Hausdurchsuchungen bei verdächtigen deutschen Steuerbetrügern sichergestellt worden waren. In einer Schulklasse im Kanton Zug ist ein Mädchen an Tuberkulose erkrankt. Wo es sich angesteckt hat, ist unklar. 19 Kameraden des Kindes in Bar reagierten ebenfalls positiv auf die entsprechenden Tests. Weitere Abklärungen sollen zeigen, ob sie tatsächlich infiziert sind. Tuberkulose ist meldepflichtig. Die heilbare Lungenkrankheit wird durch Tröpfchen, etwa beim Husten, übertragen. Bei den Präsidentenwahlen auf den Philippinen zeichnet sich ein klarer Sieg des Favoriten Benigno Aquino ab. Der Sohn der verstorbenen Ex-Präsidentin Corazon Aquino führt nach Auszählung von 80% der Stimmbezirke mit über 40%, klar vor Ex-Präsident Estrada, der bei gut 25% liegt. Die Wahlen von gestern waren von Gewalt und technischen Pannen überschattet. Mindestens 14 Menschen kamen bei Zusammenstößen zwischen Anhängern rivalisierender Kandidaten ums Leben. Der weltgrößte Autobauer Toyota hat trotz der großen Rückrufsaktion im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn erzielt. Operativ lag der Gewinn bei rund 1,75 Milliarden Franken, wie das Unternehmen mitteilt. Toyota profitierte vor allem von seinem Sparkurs und den aggressiven Werbemaßnahmen in den USA, die trotz des Rückrufdebakels zahlreiche Kunden anlockten. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen hohen Verlust gemacht.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Im Tagesgespräch der österreichische Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel, ein EU-Fan trotz allem.
Wenn wir die richtigen Lehren aus dieser Krise ziehen, bin ich überzeugt, dass wir wahrscheinlich sogar stärker in Europa und aus Europa herauskommen können. Also wir dürfen uns nur nicht kleiner machen, als wir sind, ängstlicher machen, als wir sein dürfen.
Wir sagen, welche Lehren aus der EU-Krise zu ziehen sind. Und wir zeigen, wie Frankreichs Präsident Sarkozy seine Aufgaben macht und darüber nur verklausuliert spricht. Dann Malen, umzingelt von Checkpoints und Stacheldraht. Besuch im Künstleratelier in Bagdad. Und arbeiten, damit die Firma überlebt. Besuch in der Berner Teppichweberei, in der montags alle Maschinen stillstehen. Dies und mehr nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter: zunächst gibt es noch einige Aufhellungen, dann setzen von Westen her wieder Schauer und Gewitter ein. Im Tessin und im Simplongebiet fällt häufig Regen und es bleibt gewitterhaft. Die Temperaturen erreichen im ganzen Land 15 bis 20 Grad. Morgen Mittwoch bleibt es meist bewölkt mit einigen Regenschauern und lokalen Gewittern. Auch am Auffahrtstag ist es unbeständig und zeitweise nass. Die Temperaturen gehen auf 12 bis 16 Grad zurück. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Ein Ziel hat das 750 Milliarden Rettungspaket für den Euro vorerst erreicht. Die angeschlagenen EU-Länder können sich wieder zu vernünftigen Zinsen mit frischem Geld eindecken. Die enormen Garantien werden also vielleicht gar nicht gebraucht. Trotzdem, allein die Existenz dieses Rettungspakets wird dazu führen, dass die Europäische Union Reformen ihrer gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftspolitik anpacken muss. Dies die Einschätzung von Urs Bruderer in Brüssel.
Bis gestern galt in Euroland, finanziell ist jedes Land für sich selbst verantwortlich. No bailout, das hieß, wir verpflichten uns, einander nicht zu helfen. Man wollte einander die Versuchung ersparen, auf Kosten anderer zu leben. Das schien wichtig für Länder, die eine Währung teilten, aber nicht die Fiskal- und Wirtschaftspolitik. No bailout war vielleicht wichtig, seit gestern ist aber auch klar, es war nicht krisensicher. Denn seit gestern haftet der Euroclub faktisch für die Schulden jedes Mitglieds. Natürlich sagt das noch niemand so. Natürlich verweist man darauf, dass man einander nur mit Krediten helfe. Natürlich macht man Notrecht geltend und will damit sagen, dass der Schutzschirm ein vorübergehend notwendiges Übel sei. Und dennoch wissen seit gestern alle, in der Krise, also wenn es drauf ankommt, wird Euroland zur Schuldensolidargemeinschaft. Und damit ist auch klar, die Eurozone ist in ihrer derzeitigen Form eine Fehlkonstruktion. Man wollte die Vorteile einer gemeinsamen Währung ohne die Verpflichtungen, die dazugehören, eine stärkere gemeinsame Fiskal- und Wirtschaftspolitik. Dieses Versäumnis wird nun nachgeholt. Schon morgen will die EU-Kommission ihre Pläne vorstellen. Und ein Teil dieser Pläne ist wohl schon so gut wie beschlossen. Die Verschärfung des Stabilitätspakts. Wer die Schulden- und Budgetvorgaben Brüssels verletzt, wird sich in Zukunft ziemlich sicher nicht mehr herausreden können, sondern mit Bußen rechnen müssen, also mit dem Entzug von EU-Geldern. In der Haushaltsdisziplin werden sich die Schuldenländer, die eher im Süden liegen, zweifellos anpassen müssen. Doch das kann nur gelingen, wenn auch die wirtschaftlich starken Länder einen Schritt zur Annäherung machen. So möchte die EU-Kommission in Zukunft bereits die Haushaltsentwürfe aller Euro-Länder prüfen und koordinieren. Doch da wehrt sich zum Beispiel Deutschland immer noch dagegen. denn die Kommission möchte damit die Unterschiede in der Wirtschaftskraft der Euro-Länder ausgleichen. Und sie würde dann nicht mehr nur den Schwachen Auflagen machen, sondern auch den Starken. Und zum Beispiel Deutschland aufmuntern, den Konsum anzukurbeln. Damit Länder wie Spanien und Portugal, die wirtschaftlich aufholen sollen, auch Märkte finden. Denn derzeit exportiert Deutschland enorm viel mehr, als es importiert. Und das hauptsächlich in EU-Länder. Die Defizite Spaniens oder Portugals sind also auch die Kehrseite der Überschüsse Deutschlands. Erst wenn aus der Währungs- auch eine wirtschaftspolitische Union wird, ist der Euro aber wirklich geflickt.
Urs Bruderer. Kein Weg führt in Zukunft die EU-Länder am Sparen vorbei. Nur wenn die Schulden nicht weiter anwachsen, kann die Wirtschaft der Eurozone langfristig stabilisiert werden. Auch ein Land wie Frankreich, das nicht zu den Problemländern in der ersten Reihe gehört, muss in Zukunft mehr Budgetdisziplin üben. Nur, wie soll diese Budgetdisziplin aussehen? Und unter welchem Namen wird sie der Bevölkerung verkauft? Darüber streitet man jetzt in Frankreich. Aus Paris, Rudi Mäder.
Frankreich gilt anders als Griechenland, Portugal oder Spanien nicht als Problemland der Eurozone, aber auch hier sind die Finanzdaten unerfreulich. Sparen heißt also auch in Frankreich die Devise. Premierminister Fillon gab Ende letzter Woche bekannt, dass die Staatsausgaben bis zum Jahr 2013 eingefroren werden. Kein Euro mehr als heute soll ausgegeben werden. Und entwickelt sich die Teuerung stärker als angenommen, dann werden die Ausgaben nicht angepasst. Für die Gewerkschaften ist das unakzeptabel. Das bedeutet ein Sparprogramm auf dem Buckel der Ärmsten, kritisieren sie, das sei ein Programm de rigueur. Rigueur heißt Strenge, etwas, das wehtut oder wehtun kann. Nach einem Gipfeltreffen der Sozialpartner gestern Abend im Élysée sprach der Generalsekretär der Gewerkschaft CFDT, François Chirac, von Rigueur, welche die Regierung dem Land verordnet habe.
L'ombre de la rigueur planait sur ce sommet social et les premiers à en faire les frais sont les plus modestes dans notre pays.
Der Schatten der Rigueur habe über dem Treffen im Élysée geschwebt. Doch Präsident Sarkozy und Premierminister Fillon wollen von diesem Begriff nichts wissen. Frankreich betreibe keine Politik der Rigueur, doziert der Premierminister. Von Rigueur spreche man, wenn auch die Steuern erhöht würden.
La rigueur, c'est quand on réduit les dépenses et qu'on augmente les impôts. Nous sommes donc dans une gestion qui n'est pas un plan de rigueur.
Von einer rigorosen Budgetpolitik könne man allenfalls sprechen, was aber etwas ganz anderes sei als eine Politik de rigueur. Doch die Gewerkschaften lassen nicht locker. Bernard Thibault, Generalsekretär der Gewerkschaft CGT.
Nous avons utilisé le mot de rigueur. Nous voyons bien qu'il y a là un exercice de la part du pouvoir qui consiste à ne pas utiliser les mots qui caractériseraient de manière la plus sombre la situation. Pour nous, ce sont des mesures de rigueur.
Auch wenn die Regierung den Begriff vermeiden wolle, für die Gewerkschaften sei das klar rigueur. So wird in Frankreich heftig um das eine Wort, um das Wort rigueur gestritten. Doch in der Sache ist der Kurs klar. Auch Frankreich will die Staatsausgaben senken. Außerdem kommt auf die Franzosen eine Reform der Altersrenten zu. Auch für die Renten will die Regierung in Zukunft weniger Geld ausgeben, zum Beispiel nach einer Erhöhung des Rentenalters. Das aber dürfte zu heftigen Protesten auf der Straße führen. Für Ende Mai haben die Gewerkschaften bereits zu landesweiten Kundgebungen aufgerufen.
Offenbar ist es den Leuten nicht egal, was mit ihrer Post passiert. Weder mit der Postfiliale um die Ecke, noch mit der Post ganz allgemein als Dienstleister. Die Volksinitiative für eine starke Post ist nämlich in Rekordzeit zustande gekommen. In nur 5 Monaten haben die Gewerkschaften über 120.000 Unterschriften gesammelt. Ein Sammelerfolg, der die politische Diskussion um die Postliberalisierung schon jetzt beeinflusst. Elmar Plotzer.
Das Poststellennetz in der Schweiz soll flächendeckend sein. Und die Post soll für Briefe bis zu 50 Gramm das Monopol behalten. Das sind die zentralen Forderungen der Volksinitiative für eine starke Post. Es stehe viel auf dem Spiel, sagt Alain Garübt, Präsident der Gewerkschaft Kommunikation.
Diese Initiative ist notwendig, damit der zukünftige Service Public im Postbereich für die Schweiz garantiert wird.
Ein umfassender Service Public sei nicht mehr gewährleistet, wenn in Randregionen nur noch Postagenturen in Dorfläden betrieben würden, findet der Gewerkschafter. Es brauche richtige Poststellen. Laut der Initiative soll das mit den Gewinnen einer Postbank finanziert werden. SVP-Nationalrat Peter Föhn glaubt nicht, dass das funktionieren würde. Die Forderungen der Initiative findet er überrissen.
Also von den Forderungen her erachte ich diese Initiative das Schlechteste vom Schlechten in der heutigen Zeit. Es sind gewerkschaftliche Anliegen, welche wir nicht mehr bezahlen können.
Dennoch, die Gewerkschaften haben in Rekordtempo die notwendigen Unterschriften für ihre Initiative gesammelt. Sie wollen deshalb die Gunst der Stunde nutzen und richten, unabhängig vom Inhalt der Initiative, noch eine weitere Forderung an die Politik.
Im Moment laufen Gespräche im Parlament von verschiedenen Postgesetzen und da sagen wir klar, wir wollen keine Totalpostmarktliberalisierung.
Weitere Liberalisierungen. Das bedeutet konkret, das Monopol für Briefe bis 50 Gramm abzuschaffen und privaten Postdienstanbietern mehr Rechte zu geben. Der Bundesrat will das und der Ständerat hat diesem Ansinnen im Grundsatz bereits zugestimmt. Und nächste Woche wird sich die zuständige Kommission des Nationalrates mit der Postliberalisierung befassen. SP-Präsident Christian Löfgen, der eine weitere Liberalisierung ablehnt, ist deshalb froh, dass die Poststelleninitiative bereits zustande gekommen ist und entsprechend Druck aufsetzt.
Diese Postinitiative kommt genau am richtigen Moment. Es ist ein klares Warnsignal an die bürgerliche Mehrheit im Parlament.
Diese Hoffnung scheint nicht ganz unbegründet zu sein. CVP-Nationalrat Norbert Hochreutner befürwortet eigentlich eine schnelle Liberalisierung des Postmarktes. Jetzt sagt er aber:
Wenn ich jetzt sehe, wie diese Initiative gewirkt hat, dann muss ich sagen, stimmt mich das bedenklich. Ich denke, wir können mit der Öffnung nicht so schnell vorwärts gehen, wie wir das eigentlich gewollt haben.
Ohnehin sind auch viele bürgerliche Politiker, die aus Berg- und Randregionen stammen, skeptisch gegenüber weiteren Liberalisierungen im Postbereich. Falls der Nationalrat dennoch eine weitere Liberalisierung unterstützen sollte, dann wollen die Gewerkschaften auf jeden Fall das Referendum ergreifen. Auf der einen Seite die Referendumsdrohung, auf der anderen Seite die Poststelleninitiative. Das Parlament steht doppelt unter Druck. Postanliegen sind populär, das hat sich jetzt einmal mehr gezeigt.
Ein unerbittlicher politischer Machtkampf und immer wieder Bombenanschläge. Das ist die Lage in Irak seit den Wahlen am 7. März. Allein gestern starben über 100 Menschen bei mehreren Anschlägen, mehr als 100 Tote an einem Tag. Seit letzter Woche werden die Stimmen der Wählerinnen und Wähler aus Bagdad nochmal gezählt, wie dies der unterlegene bisherige Premier al-Maliki verlangt hat. Das bedeutet, das politische Vakuum dauert an und das Leben der Irakerinnen und Iraker bleibt gefährlich und schwierig. Davon erzählt Kasim Sebti, ein im Irak bekannter Galerist und Maler. Unsere Korrespondentin Irin Meyer hat sich zu ihm gewagt.
Die Galerie von Kasim Sebti zu finden, ist allein schon eine Herausforderung. Hinein ins Taxi, durch die Stadt fahren, an Mauern vorüber, Checkpoints passieren, mögliche Staus vermeiden, da könnte eine Autobombe explodieren, in einem Quartier diskret aussteigen und gezielt auf ein Haus zusteuern, nur nicht herumstehen oder gar Passanten fragen. Wer weiß, wer einen da im Blick hat. Die größte Hürde kommt zuletzt. Das Quartier, in dem der Maler lebt, ist eine einzige Kriegszone. Panzer, Checkpoints, Kontrollen, schwer bewaffnete, patrouillierende US-Soldaten. Als wir endlich in der Galerie stehen, lächelt der Künstler freudig überrascht, dass es wieder einmal Besucher bis zu ihm geschafft haben.
The difficulties around my gallery, when all the streets are closed, they are put wall, high wall.
Alle Straßen sind abgesperrt, wir leben hinter hohen Mauern. Es gibt gerade noch ein Tor zu unserem Viertel, sagt Sebti. Dies alles zum Schutz der nahen türkischen Botschaft, erkläre die Armee. Eine Oase inmitten einer verwüsteten Umgebung ist Kasim Septis Galerie, die heute, so der Künstler, nicht einmal mehr die Studenten der Kunstakademie erreichen könnten. Einzig ein paar Malerfreunde wagten sich noch hierher, um sich auszutauschen, um für Stunden so etwas wie Normalität zu leben.
There is many left to this world, to America, to Canada.
In alle Welt sind die irakischen Künstler geflüchtet oder vertrieben worden seit 2003, seit der amerikanischen Invasion, sagt der Galerist. 1045 professionelle Künstler habe das Land verloren, erläutert er, der über die irakische Kunstszene den Überblick hat wie kaum einer. Über die heutige Lage, 7 Jahre nach dem Einmarsch der Amerikaner, ist Kasim Sebti tief beunruhigt. Sehen Sie, wie wir leben. in Unsicherheit, unter größtem Stress, isoliert voneinander. Besetzt von einer fremden Armee, regiert von unmöglichen Politikern, verraten von den arabischen Brüdern. Arabische Solidarität, ein Witz, sagt der Maler.
Dear, it's a joke. Now the Arabs fighting the Iraqis by send these animals with their bombs.
Die Araber senden uns diese Terroristen mit ihren Bomben. Eine lange Geschichte, meint er müde. Lass uns von der Kunst sprechen. Doch seine neuesten Bilder, die wir betrachten, führen uns ins Jahr 2003 zurück, als Museen geplündert und angezündet wurden, ohne jede Achtung vor dem kulturellen Erbe und Gedächtnis Iraks.
American soldiers asked the looters to enter to the museum and told him, come on, Alibaba.
Die US-Besatzer hätten die Plünderer, Septi nennt sie ironisch Alibaba, regelrecht aufgefordert, die kulturellen Stätten zu verwüsten und leer zu räumen. Er sei damals zur brennenden Kunstakademie gerannt, an der er Professor war, und habe mit bloßen Händen ein Buch aus dem Feuer gerettet. Dann habe er festgestellt, dass er nur noch den Buchdeckel in Händen halte. Diese Hülle taucht jetzt in einer seiner Bilderserien auf. Mit einer Metapher beschreibt Kasim Septi, was Besatzung und Terror für das Land bedeuten.
They are cut maybe apart from this, a branch from this tree, but the roots will stay deep.
Sie haben einen Teil, einen Ast des Baumes weggeschnitten, aber die Wurzeln, die bleiben tief in der Erde, die Wurzeln einer großen Zivilisation. Wie viele Generationen das Land braucht, damit der Baum wieder ausschlägt, weiß der Künstler nicht. Auch nicht, ob sein 18-jähriger Sohn Hisham es erleben wird. Dieser sitzt am Eingang der Galerie mit dem Rücken zu den patrouillierenden US-Soldaten. Wie im Gefängnis komme ich mir vor, sagt Hisham. Meine Bewegungsfreiheit reicht gerade ein paar hundert Meter weit. Jeden Morgen zur nahen Schule und zurück nach Hause, wo ich auf den nächsten langweiligen Tag warte. Und dann schiebt der 18-jährige Iraker diese Frage nach. Ist das das Leben, das sie uns versprochen haben?
Am Nachmittag wird das Geheimnis gelüftet. Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld gibt bekannt, wer an der Fußball-WM in Südafrika für die Schweiz spielen und hoffentlich Tore schießen wird. Damit dürfte das Fußballfieber weiter ansteigen. Fußballfieber war schon vor Wochen ausgebrochen unter den Sammlern von Panini-Fußballbildchen. Gut fürs Geschäft von Panini, sollte man meinen. Doch da hat der italienische Konzern nicht mit den Großverteilern in der Schweiz gerechnet. Manuel Rentsch.
Ein Briefchen mit 5 Panini-Bildern kostet 1 Franken, so lautete in der Vergangenheit das Angebot am Kiosk. Und für die Verteiler war dies ein gutes Geschäft, denn in der Schweiz werden an Weltmeisterschaften und Europameisterschaften jeweils Millionen dieser Bilder verkauft. Allein in diesem Jahr war ein Umsatz von rund 50 Millionen Franken mit Panini-Bildern in der Schweiz erwartet worden. Doch der Start der Verkäufe war relativ harzig und vor allem die Discounter haben mit billigen Angeboten gelockt. Die deutsche Kette Lidl hat den Markt aufgewühlt und hat die Bilder vorübergehend zu einem Preis von 77 respektive 66 Rappen angeboten. Allerdings nur zu einer Sonderaktion in einem Zeitfenster von 2 Wochen. Ezio Bassi von Panini Schweiz.
Einige Discounter haben entschieden, nach 2 Wochen Verkauf nicht mehr zu bestellen, zu nachbestellen. Und wir haben genügend Produkte für alle. So, ich glaube, dass sie wollten nur die 2 Wochen Werbung machen und nicht wirklich unser Produkt zu verteilen.
Lidl hat also vor allem Werbung gemacht für ein Produkt, das nur während sehr kurzer Zeit in den Regalen stand. Für den Discounter ist dies normal, sagt Paloma Martino von Lidl.
Das entspricht unserem Geschäftsmodell, was Aktionsartikel anbelangt, dass wir diese für eine beschränkte Zeit im Sortiment haben, dafür aber zum besten Preis.
Nach dem Vorpreschen der Discounter mussten die Kioske der Betreiberin Valora die Preise ebenfalls anpassen und so sind die Bilder nun für 80 Rappen zu haben. Unter dem Strich profitieren die Sammler von dem Preiskrieg der Verteiler. Das große Geschäft sind die Bilder nach dem Preisrutsch aber wohl nicht mehr.
Diese Woche erzählen uns im Rendezvous Menschen ihre persönliche Krisengeschichte. Die Wirtschaftskrise hat in der Schweiz nicht nur viele Menschen arbeitslos gemacht. Viele Unternehmen versuchten und versuchen noch, sich mit Kurzarbeit über die Flaute zu retten. Das Modell, der Angestellte arbeitet weniger, den Verdienstausfall gleicht zu 80% die Arbeitslosenkasse aus. Das Ziel ist es, auf diese Art Entlassungen zu vermeiden. Laut den letzten Zahlen sind in der Schweiz noch über 33.000 Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen. Einer davon ist Rolf Friedli, Teamleiter beim Berner Textilunternehmen Landtal. Charles Lieper hat ihn besucht.
Euro-Krise, Griechenland-Krise, Wirtschaftskrise, Rettungspakete, Bankrott. Rolf Friedli, seit letzten Sommer auf Kurzarbeit, liest anders Zeitung, hört anders Radio.
Ja, man liest natürlich schon, eben, fangen Firmen, die auch Kurzarbeit haben, oder dann hörst du nachher, oder liest du, oi, dort haben wir jetzt Stellen abgebaut, oder die Firma wird geschlossen, und so weiter. Man liest das schon, und hofft natürlich immer, dass die eigene Firma nicht so drinnen steht, ja.
Seit 2003 ist Friedli, der gelernte Maschinenmechaniker bei der Landtal, in der Teppichweberei als Leiter eines kleinen Teams. Hier in Melchnau bei Langenthal werden Teppiche gewoben, am Laufmeter, vor allem für Flugzeuge. 95% gehen ins Ausland. Ein exportorientiertes Industrieunternehmen, wie es viele gibt in der Schweiz. Die paar Jahre vor der Krise, das war wie eine ganz andere Zeit. Scheinbar weit weg von heute.
2007, 2008 war extrem. Also da haben wir fast nicht mehr gewusst, wie wir wären mit der Arbeit. Da haben wir wirklich drei Schichten gearbeitet. Wir haben Leute ausgebildet, dass wir noch mehr in der Nachtschicht arbeiten können. Wir haben Samstag gearbeitet, ja, die ganze Zeit, dass wir überhaupt das ganze Auftragsvolumen bewältigen können.
Beim Rundgang durch die Halle voller Webstühle ist diese Faszination gut zu spüren. Es war einfach, stolz zu sein, bei einer so traditionsreichen und erfolgreichen Firma arbeiten zu können.
Jemand, der das noch nie gesehen hat, kann sich das nicht vorstellen, wie das aus den vielen Fäden da hängen, die einfach in die Maschine laufen und dann so einen Defekt geben kann. Das ist faszinierend.
Und dann in den Wochen fast Stillstand. Es kamen einfach keine neuen Aufträge mehr rein.
Ja, man hat es schon gemerkt, weil man hat weniger Arbeit gehabt und hat gesehen, dass da irgendetwas wird kommen. Man hat nicht gewusst, kommt sie von Kündigungen oder kommt sie von Kurzarbeit.
Kurzarbeit. Seit Sommer letzten Jahres wird in der Teppichweberei nur noch in zwei Schichten gearbeitet. Jeweils am Montag stehen sogar alle Maschinen still.
Ja, viele haben halt Angst gehabt am Anfang, ja, jetzt ist Kurzarbeit und nachher die Kündigung.
Landtal musste Stellen abbauen, 61 im letzten Jahr. Jetzt sind es noch 385 Angestellte. Zuerst waren alle von Kurzarbeit betroffen. Momentan ist es noch ein Drittel der Belegschaft.
Du schaffst, dass die Firma überleben. Du hilfst mit Kurzarbeit, mit einer Lohneinbuss, dass die Firma überleben kann.
Wenn vieles auf der Kippe steht, in solch außerordentlichen Zeiten, da verändert sich viel unter den Mitarbeitenden. Der Zusammenhalt wächst.
Danke, Schweizer zusammen, ja. Würde sagen, ja.
Landtal, das ist in der Branche eine bedeutende Größe. Fast in jedem Flugzeug laufen die Passagiere über die Teppiche aus dem Oberaargau, nehmen Platz auf einem Polster aus Langenthal. Airlines, Bahngesellschaften, Kunden aus der ganzen Welt kaufen bei Landtal ein. Und dennoch, Landtal ist kein anonymer Großbetrieb geworden. In der Krise habe er das deutlich spüren können, meint Rolf Friedli.
Bei uns ist das Schöne, das hilft wirklich jedem mit, also besuchen. Also es ist nicht einfach, ich sage jetzt mal, Geschäftsleitung, die tut voll normal arbeiten und hat ihr Einkommen oder was auch immer. Und bei den Arbeitern wird gespart oder so. Es ist wirklich, es geht von Zunge bis zum Oberstall, ich helfe mit.
Mithelfen mit Kurzarbeit. Besser als gar keine Arbeit mehr.
Wenn man jetzt da arbeitslos ist und daheim rumsitzt und nicht weiss, was machen, das ist also schon, über das hat man schon ein bisschen nachgedacht. Und die meisten Leute, wenn ich jemanden mit ihnen geredet habe, haben gesagt, es ist schon schön, wenn man darf arbeiten.
Noch. Obwohl, die letzten 2-3 Monate lief es wieder deutlich besser. Es kommen langsam wieder mehr Aufträge rein. Auch darum ist Kurzarbeit besser, als ohne Stelle zu sein.
Wenn es wieder besser geht, sind wir schon wieder angestellt und muss noch suchen.
Da ist er wieder, der Glaube an die eigene Firma, die Zuversicht am langen Ende der Kurzarbeit.
Charles Lieber. Morgen an dieser Stelle lernen wir einen Mann kennen, der seit 2 Jahren ohne feste Anstellung ist und damit kurz vor der Aussteuerung steht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.